Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Es ist ein eisiger Morgen. Der Stadtbus fällt aus wegen einer Baustelle. Ein Auto besitzt der Reporter nicht. Und das Carsharing-Fahrzeug vor der Haustür ist bereits belegt. Zum Glück gibt es da noch das Fahrrad. Wenn doch alle Probleme so einfach zu lösen wären.
Low-Tech ist auch eine Lösung. Was einfache Technik in der Klimakrise leisten kann. Von Karl Urban.
Mit dem Fahrrad geht es entlang von Streuobstwiesen und über eine Bergkuppe in ein Dorf am Fuß der Schwäbischen Alb, in dem Clemens Jakob lebt.
Hier beginnt dann die neue Welt.
Ja.
Nicht nur ein selbstbestimmtes Leben, sondern auch eines ohne viel Hightech.
Das ist die Pflanzenkläranlage.
Das sind diese Schachtelhalme. Ja, sehr schön.
Das ist der Sumpfschachtelhalm. Das ist das Einzige, was man im Winter noch sieht.
Clemens Jakob lebt autark. Bei Energie, Wasser und sogar beim Abwasser.
Das ist der Low-Tech-Kühlschrank. Da wird dann nochmal Wasser reingefüllt. Das ist wahrscheinlich gebrannter Ton, der dann die Feuchtigkeit aufnimmt und nach außen verdunstet und nach innen die Kälte abgibt. Low-Tech.
Das Haus von Clemens Jakob hat eine Grundfläche von nur 18 Quadratmetern. Eine gemütliche Wohnküche, eine Dachetage fürs Schlafzimmer. Er sagt, er möchte weder die Energiekonzerne unterstützen, die auch heute noch Steinkohle aus Kolumbien importieren, genauso wenig will er, dass seine Ausscheidungen mit 12.000 Litern pro Jahr aus der Toilettenspülung ins nächste Klärwerk gespült werden, dort getrocknet und dann in einem nahen Zementwerk als Brennstoff verbrannt werden. Clemens Jakob kompostiert damit lieber seinen Garten.
Viele Leute glauben ja, die Lösung bringt die Technik. Bin ich komplett überzeugt, das wird nicht so sein.
Hochtechnologie aber steht weit oben auf der politischen Agenda.
Ähnlich wie Berlin wollen wir eine Magnetschwebebahn untersuchen. Sie ist übrigens günstiger als U-Bahn, geräuschlos und klimaneutral.
Technik, die erst in 5, 10 oder 50 Jahren einsatzbereit sein könnte.
Das ist eine interessante Entwicklung, die ich hier heute angeschaut habe. Deutschland könnte führend sein in der Fusionsforschung zur Erzeugung von Energie.
Wir trauen uns auch, meine Damen und Herren, in diesen Zeiten Bekenntnis zu neuen Technologien abgeben. Das ist Bayern und das trauen wir uns auch an der Stelle.
Dabei verbraucht selbst die Herstellung von Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff knappe Ressourcen.
Wir sind dabei, die Regularien zu klären, wo in Deutschland grüner Wasserstoff produziert werden kann.
Vielleicht aber lässt sich ein Teil der Probleme, von der Klimakrise bis zum immer weiter steigenden Bedarf an Rohstoffen und Energie, auf einfache Weise besser lösen. Durch Low-Tech statt High-Tech. Würden sich mehr Menschen in ressourcenhungrigen, industrialisierten Ländern auf diesen Pfad begeben, wie viel würde es bringen? Low-Tech, das klingt zunächst nach einem Rückschritt, nach der Rückkehr in die Urgesellschaft, in eine Epoche größter Entbehrungen und ohne Komfort. Das ist es aber nicht, was Philippe Bioux vorschwebt, als er 2014 ein Buch über Low-Tech als mögliche Lösung für globale Probleme schreibt.
You could say, well, a bike is super because it's like, it's very simple.
Nehmen Sie ein Fahrrad. Man könnte sagen, das ist super, weil es so einfach ist. Es braucht nicht viele Materialien, es ist sauber, es kann 100 Jahre halten, solange man ein paar Teile ersetzt. Aber am Ende ist es ziemlich Hightech. Wenn man sich anschaut, wie ein Fahrrad hergestellt wird, die ganzen Kabel, die Reifen, man braucht spezielle Metallurgie, die Farben, man braucht so viel, was man nicht selbst herstellen kann. Wäre ich in einem Dorf in der Eisenzeit, könnte ich mir kein Fahrrad bauen.
Bioux ist klar, in gewisser Weise steckt Hochtechnologie fast überall drin. Aber es gibt Technik, die globale Probleme stark anheizt, und es gibt solche, die es nicht tut. Und Low-Tech hat noch mehr Vorteile.
When it comes to the consumer,
für mich als Konsumenten ist es ziemlich einfach zu verstehen, warum an meinem Fahrrad etwas nicht funktioniert. Ich kann es leicht reparieren und es ist ziemlich nachhaltig. Man kann nie sagen, etwas sei Low-Tech. Aber man kann sagen, das hier ist Lower-Tech und das dort ist Higher-Tech.
Philippe Bioux definiert Low-Tech für ein nachhaltiges Leben anhand von drei einfachen Fragen.
What do I really need?
Erstens, was brauche ich wirklich? Was ist mein echtes Grundbedürfnis? Genug Essen und Trinken, warme Füße, von A nach B kommen. Aber das ist nur der erste Schritt.
What type of resources we incorporate in these objects?
Zweitens, die Ressourcenfrage. Wie viele Metalle, Beton, wie viel Energie steckt in den Dingen, die ich wirklich brauche? Eine Tonne Metall eines Autos gegen 15 Kilogramm im Fahrrad, das keinen Brennstoff braucht, sondern mit Muskelkraft fährt?
And then comes the third pillar, what I call the technological discernment.
Die dritte, die Gretchenfrage, von allen technischen Lösungen, welche ist am wenigsten komplex? Kann die Technik über Jahrzehnte funktionieren? Oder wäre ich zumindest in der Lage, sie selbst zu reparieren, ohne dass darin verbaute Rohstoffe allzu bald auf einer Müllhalde landen? So eine Abwägung ist möglich und führt gerade bei elementaren Grundbedürfnissen häufig zu einfachen Lösungen. Zum Beispiel beim Heizen, wo wir heute aufheizen, was gar keine Wärme braucht, den leeren Raum.
What we do is we heat the entire volume of air in a space in order to make people comfortable.
Chris De Decker ist Herausgeber des Low-Tech Magazine, in dem er einfache Lösungen für unsere Bedürfnisse sucht, wie er im Podcast The Great Simplification erzählt.
Yeah, well, with cooling it's the same.
Beim Kühlen ist es genauso wie beim Heizen. Sie kühlen mit der Klimaanlage das gesamte Raumvolumen für ein paar Leute. Das ist extrem ineffizient. Das ist genauso wie beim Auto, wo 95% der Energie nicht etwa in die Bewegung des Passagiers geht, sondern in die Bewegung des Fahrzeugs.
Die durchschnittliche Raumtemperatur im Winter ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter angestiegen. Gleichzeitig nimmt der Wohnraum pro Kopf zu.
Wenn man sich anschaut, wie die Leute sich vor der industriellen Revolution warm gehalten haben und auch noch danach, denn vor den 1950er Jahren gab es keine Zentralheizungen, damals war die Strategie eine ganz andere. Sie haben Leute und nicht Räume beheizt.
And so the strategy was totally different. They were heating people instead of spaces.
Damals nutzte man eine Methode, die auch Chris De Decker in seinem komplett unbeheizten Arbeitszimmer ausgiebig nutzt. Die Wärmflasche. Das kann man ausprobieren. Während es draußen kalt ist, das Thermostatventil der Heizung im Büro etwas runterdrehen. Die Wärmflasche kommt an die Rückenlehne des Bürostuhls. Herrlich.
They're also especially useful outside the bed.
Gerade außerhalb vom Bett ist sie äußerst nützlich. Sie ist meine einzige Heizung. Wenn ich hier im Winter sitze, habe ich eine Wärmflasche auf dem Schoß und wenn nötig eine am Rücken. Und wenn es richtig kalt ist, habe ich eine weitere unter meinen Füßen.
Chris De Decker ist sich bewusst, dass Wärmflaschen kein Allheilmittel für die Energiekrise oder den Klimawandel sind. Unterhalb von 16 Grad kann sich in Räumen, in denen sich Menschen aufhalten, Schimmel bilden. Aber Wärmflaschen könnten helfen, warme Füße zu behalten und trotzdem den Energiebedarf stark zu senken. Über 2/3 der verbrauchten Energie privater Haushalte in Deutschland fließen ins Heizen.
Ich bin kein Mensch, der Technik ablehnt.
Clemens Jakob hat für sich eine andere Wärmequelle gefunden. Er wird von einem einzelnen kleinen Holzofen warm gehalten. Der verbraucht kaum Brennstoff, weil sein Haus winzig ist und ein Wärmespeicher in der Decke zusätzlich Energie für viele Stunden speichert. Vor dem Haus hat Clemens eine weitere, simple Energiequelle.
Im Prinzip auch Low-Deck. Vorne wird eingefüllt, über den Eimer.
Jetzt läuft er durch seinen Garten und führt zu einem aufgewölbten grünen Plastiksack. Er ist so groß wie der Bauch einer Kuh. Und das ist kein Zufall. Dieser Sack wird im Sommer gut gefüttert.
Fallobst von Foodsharing-Reste, die wir nicht verwenden, Essensreste, Grasschnitt, also alles an biologischem Material, was klein geschnitten ist, landet hier in dem Eimer. Dann ist ein Siphon unten. Das heißt, es geht nach drüben in einem 3 Kubikmeter Plastiksack. Das ist der künstliche Kuhmagen.
Eine Biogasanlage für den Garten.
Versorgt einmal den Kocher und geht dann noch weiter zum Biogasrucksack als Vorratslager.
Wenn man bei uns in Deutschland Biogas hört, dann denkt man an riesengroße Behälter mit BHKW und
keine Ahnung, alles überwacht. Das ist nicht der Fall bei unserer Biogasanlage.
Katrin Pütz ist Agraringenieurin und hat die Low-Tech-Biogasanlage entwickelt, die unter anderem im Garten von Clemens Jakob steht. Ein gasdichter Plastiksack als künstlicher Kuhmagen, dazu der Biogas-Rucksack. Er fasst einen Kubikmeter Gas und kann auf dem Rücken transportiert werden. So ermöglicht Katrin Pütz vor allem Familien in Äthiopien, Tansania oder Kenia eine umweltfreundliche Energieproduktion.
Also Biogas als Haushaltsgas ist bisher noch nicht gedacht worden. Obwohl wir das seit 15 Jahren in Afrika mit unserer Entwicklungshilfe vorantreiben, hat das hier noch kein Mensch irgendwie in Betracht gezogen vor der Energiekrise.
Ungefähr 50 ihrer Anlagen sind in deutschen Gärten in Betrieb, schätzt sie. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Angst um europäische Gasknappheit steigt die Nachfrage rasant. Über 1000 Anfragen haben Katrin Pütz seither erreicht. Warum zunehmend mehr Menschen nach einfachen Lösungen suchen, hat verschiedene Gründe. Manchen geht es um Autarkie. Sie wollen unabhängig sein von schwankenden Preisen oder stockender Versorgung. Für Clemens Jakob geht es auch ums Prinzip.
Also die Zahlen, die ich bisher gehört habe, war, dass wir ungefähr das Fünffache an Ressourcen verbrauchen, was bei einer gerechten Verteilung uns zustehen würde. Und meine Überlegung war dann tatsächlich, wenn ich in diesem Ressourcenverbrauch liegen würde, der jedem Menschen auf der Erde zur Verfügung steht, dann würde ich von meinem Gewissen und von meiner Psyche her schon mal ganz gut leben. Und wenn sich das dann noch so umsetzen lässt, dass es ohne großen Verzicht möglich ist, das war so die Idee, die mich dabei angetrieben hat.
Okay, ich bin hier, ich bin wach.
Und dann gibt es Menschen wie Scott Johnson. Es ist früh am Morgen.
Ich bin noch beim Tee trinken, aber ich bin wach.
Johnson könnte man als Low-Tech-Prepper bezeichnen, als einen Menschen, der sich auf einen drohenden Untergang vorbereiten will. Allerdings nicht, indem er Konservendosen in seinem Keller hortet, sondern indem er Low-Tech-Fähigkeiten entwickelt und weitergibt. Als Student der Anthropologie hat er längere Zeit in Deutschland gelebt und später über den Untergang von Zivilisationen in der Geschichte geforscht. Dabei stieß er wieder und wieder auf ein ähnliches Motiv. Egal ob in Mesopotamien, bei den alten Römern oder den Maya.
Ich habe gesehen, dass Hybris war ein großes Problem, wenn diese große Mengen von Leuten haben ein System, das funktioniert so gut, dass sie ein riesen Imperium oder sowas haben. Sie dann wollen nicht ihre Meinungen oder ihre Systeme wechseln, wenn neue Bedingungen angekommen sind.
Der Systemwechsel, so glaubt Scott Johnson, steht auch in unserer heutigen Welt bevor. Und zwar unabhängig davon, ob wir es wollen oder nicht. Globale Handelsströme werden durch Konflikte unterbrochen. Der Mensch bringt das Ökosystem vielerorts nahe an den Kollaps. Darüber hinaus wird noch immer ein Großteil der industrialisierten Welt durch fossile Energie befeuert. Von der Landwirtschaft über die Produktion bis hin zum Transport von Gütern.
Und dann habe ich unser System angeschaut und gesehen, dass wir so von fossilen Brennstoff verbunden sind, dass wir kein wirklicher Plan haben, die am Ende zu runterfahren.
Im Low-Tech-Institut probiert er nun also aus, wie er und seine Mitstreiter in einer Welt ohne fossile Energie und mit viel weniger maschineller Hilfe klarkämen. Sie versuchen mit einfachen Werkzeugen Getreide anzubauen und sich aus dem Garten zu ernähren. Oder sie bringen sich bei, wie man alte Werkzeuge wieder herrichtet, statt sie wegzuschmeißen. Und wie man mit ihnen ganze Bäume fällt.
Wenn wir die Hauptsachen von unserem Essen und die Baumaterialien und Heizungsmaterialien alles von der Nachbarschaft oder in der näheren Umgebung bekommen könnten, das würde so viele Probleme lösen.
Der weltweite Energiebedarf steigt immer weiter. Im Jahr 2022 erreichte er laut einer Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 650 Exajoule. Das ist der höchste Wert der gesamten Menschheitsgeschichte. Obwohl erneuerbare Energien stark ausgebaut wurden, steigt auch die Menge verbrannter Kohle und verheizten Erdöls bis heute weiter an. Menschen, die mit Low-Tech maßgeblich ihren Alltag gestalten, sind bisher eine winzige Minderheit, zumindest im globalen Norden. Könnte sich dieser Trend brechen lassen, wenn mehr nach dem Low-Tech-Ideal leben würden? Die Forschung zu dieser Frage ist eindeutig, sagt Felix Kreuzig.
Also wir haben das genannt nachfrageseitig, also was Endnutzer von Technologien und von auch durch Lebensstile ändern können auf einer globalen Ebene.
Der Physiker vom Mercator-Institut in Berlin ist leitender Autor eines Berichts des Weltklimarates. Darin geht es um die Frage, wie stark sich ein verändertes Verhalten vieler Menschen auf die Menge ausgestoßener Treibhausgase auswirkt.
Aber die drei großen Bereiche sind Ernährung, Mobilität und Gebäudenutzung. Und Ernährungsbereich ist tatsächlich der größte. Und das ist vielleicht gar nicht so technologiegetrieben, sondern tatsächlich die Ernährungsgewohnheiten.
Die Nutzung von Technologie ist also nicht der einzige Bereich, in dem sich das Verhalten grundlegend verändern müsste. Doch der Bericht des Weltklimarates hat ermittelt, wenn Menschen vermehrt einfachere Technologien nutzen, die aus recycelten Materialien bestehen und die sich reparieren lassen, wenn sie pro Person weniger Wohnraum beanspruchen, wenn sie ihr Auto stehen lassen und möglichst häufig aufs Fahrrad umsteigen, würde das bereits viel ändern. Durch die verstärkte Nutzung von Low-Tech entstünde eine Kaskade von Folgeeffekten. Die Industrie müsste sich der veränderten Nachfrage anpassen. Sie müsste nachhaltiger produzieren. Der Ausstoß der Treibhausgase bis 2050 ließe sich allein durch dieses veränderte individuelle Verhalten um 40-70% verringern. 40-70% weniger CO2. Allein durch Verhaltensveränderungen, die jeder Einzelne für sich entscheiden könnte. Und die eben nicht die Rückkehr in die Steinzeit bedeuten, sondern weiterhin ein einigermaßen angenehmes Leben. Warum schöpfen wir dieses Potenzial nicht aus? Denn die Realität sieht anders aus, in fast allen Bereichen, zum Beispiel im Bau. Vollautomatische Lüftungsanlagen, Feuchtigkeitssensoren, Klimaanlage, Gaskessel oder Wärmepumpe. Dazu Elektronik, die sicherstellen soll, dass ein Haus effizient arbeitet, aber selten das Optimum erreicht. Die Brandmeldeanlage und Löschsysteme. Und ja, auch automatische Jalousien, die sich merkwürdigerweise immer dann senken, wenn draußen die Sonne gerade hinter einer Wolke verschwindet.
Das ist schwierig, von so einem Standard, der sich mal etabliert hat, das merke ich immer wieder, einen Schritt zurückzugehen. Also zu sagen, wenn wir das doch können, warum sollen wir es nicht machen?
Elisabeth Endres leitet das Institut für Bauklimatik und Energie der Architektur an der Universität Braunschweig. Sie glaubt nicht, dass jeder Mensch in Deutschland in einem autarken Tiny-Haus leben sollte, denn dann wäre die Landschaft noch zersiedelter. Außerdem bedeutet Leben mit Low-Tech auch, sich stark anzupassen. Warm Wasser dann zu nutzen, wenn Sonne oder Biogas es genug erwärmt hat. Die Kläranlage zu warten oder mit Abfällen zu füllen, wenn es nötig wird. Das können und wollen vermutlich nicht alle. Doch auch Architektin Endres ist eine Freundin von Low-Tech. Es sei heute möglich, ganze Bürogebäude zu bauen, die ohne Heizungs- und Klimatechnik auskommen. Deren Innenräume sind sommers wie winters mit 22 bis 26 Grad Celsius behaglich warm, dank ausgefeilter Planung, die die abgegebene Wärme jeder Lampe und jedes Menschen mit berücksichtigt. Solche Häuser sind einfach. Aber für Architekten einfach umzusetzen, sind sie nicht, sagt Elisabeth Endres.
Wir müssen ja ganz anders arbeiten, wenn wir nachweisen wollen, dass etwas nicht notwendig ist. Und deswegen müsste da ein großes Umdenken in der Planung erfolgen und eine Rechtfertigung für alles, was wir einbauen. Und nicht die Rechtfertigung, wie es jetzt ist, wenn man etwas, was schon Standard geworden ist, weglassen möchte.
Wer heutzutage von Standards abweicht, selbst wenn dabei Ressourcen geschont werden, muss das gut begründen und deshalb genauer planen. Für mehr Low-Tech im Alltag braucht es auch bessere Rahmenbedingungen. Das zeige der Blick auf den Verkehr. 49 Millionen Autos waren 2023 in Deutschland zugelassen. Dieser neue Rekord lässt sich laut Felix Kreuzig aber nicht allein der Bequemlichkeit der Autofahrenden zuschreiben.
Dann kommt da eben der Aspekt, dass wir klar feststellen, sobald sichere Fahrradinfrastruktur gebaut wird, also Fahrradwege, die räumlich abgetrennt werden, gehen die Leute aufs Fahrrad. Also da gibt es einen großen Effekt, der wirksam ist. Und das ist eben dieses Zusammenspiel zwischen, ja, wir möchten diese Lösung nutzen, die gibt es, aber dann braucht es auch die Umsetzung. Und das ist tatsächlich auch eine politische oder planerische Entscheidung, das zu ermöglichen.
Der Staat sei in der Pflicht, einfache, möglichst ressourcenschonende Lösungen auch attraktiv zu machen.
Ja, das ist wichtig, dass wir als Gesellschaft oder dass zumindest viele von uns ein höheres Bewusstsein darüber entwickeln, wo überall die Ressourcen-Footprints, die CO2-Footprints drinstecken. Am Ende muss das politisch übersetzt werden. Also zum Beispiel bei den Autos wissen wir, dass auch über EU-Regulationen schwerere Fahrzeuge tatsächlich bevorzugt werden. Und das ist natürlich eine Pervertierung, weil die schwereren Fahrzeuge haben auch mehr Ressourcenverbrauch und größere Batterien und sowas.
Nicht nur beim Individualverkehr, auch im Einzelhandel gibt es Stellschrauben für einfache und ressourcenschonende Lösungen. Das EU-Parlament beschloss im November 2023 ein Recht auf Reparatur. Damit, so die Hoffnung, werden auch Hightech-Geräte wie Smartphones weniger häufig weggeworfen, was den Ressourcenkonsum verringern könnte. Am Ende wird sich der Low-Tech-Gedanke nur durchsetzen, wenn er für den Einzelnen Sinn ergibt.
Und jetzt plötzlich zu sagen, du, Herr Müller, das ist deine Verantwortung, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen und du darfst dein Auto nicht mehr fahren oder sowas, das funktioniert, glaube ich, überhaupt nicht. Wir müssen es Herrn Müller auch ermöglichen, dass es andere gute Möglichkeiten des guten Lebens gibt, mit weniger Autofahren auszukommen.
Und manchmal, da heißt Low-Tech tatsächlich, sich ein klein wenig einzuschränken. Nur einen Tag nach der Recherchereise zu Clemens Jakob warnt der Deutsche Wetterdienst vor Blitzeis. Einen Tag später wäre die Reise zu ihm beschwerlicher gewesen. Und hatte er nicht erzählt, dass seine Solarpaneele nicht mehr genug Leistung für sein autarkes Stromsystem liefern und er aufs Dach steigen muss, um sie freizuräumen? Die Biogasanlage im Garten braucht eine Außentemperatur von über 25 Grad und funktioniert im Winter gar nicht. Da betreibt er seinen Herd mit zugekauftem Methanol. Stören tut ihn das nicht. Im Gegenteil.
Also das ist die größte Illusion, zu glauben, man könnte unabhängig leben. Ich bin mir allerdings über meine Abhängigkeit bewusst. Während die Entwicklung unserer Gesellschaft, die ging scheinbar immer weiter Richtung Unabhängigkeit. In Wirklichkeit waren wir noch nie so abhängig wie heute.
Low-Tech ist auch eine Lösung. Was einfache Technik in der Klimakrise leisten kann. Von Karl Urban. Es sprachen David Formweg und Oliver Elfayoumi. Ton und Technik Connor Schäffren. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024. Hörtipp.
Deutschlandfunk der Tag. Das heißt für uns vor allem eins.
2 bis 3 Themen jeden Tag analysieren und zwar verständlich.
Also wir wollen weniger zuspitzen, wir wollen weniger Kontroverse. Wir wollen einfach wirklich den Schlüssel zum Verstehen geben.
Und hey, wir sind der Deutschlandfunk. Wir nehmen unseren Job vor allem ernst.
Der Tag. Ein Podcast von Deutschlandfunk. Montags bis freitags ab 17 Uhr in der DLF Audiothek App.
Und jetzt wollen wir es wissen. Deshalb bewerben wir uns in diesem Jahr beim Podcastpreis in der Kategorie Beste journalistische Leistung und Beste Information.
Das ist ein Publikumspreis. Das heißt, wir brauchen da jede Stimme und das läuft über deutscherpodcastpreis.de.